Also zum Beispiel, wenn man FIFA-Weltmeister wird, dann kriegst du irgendwie 250.000 Euro, ja, sorry, Dollar, das war jetzt gerade kürzlich, deswegen ist das eine Zahl. Aber es gibt Leute, die haben da bis zu 1 Million verdient, auch als Team. Ja. Du hast ein E-Sports-Team, das du, in dem du sozusagen einen Clan, sagt man, CLA, in dem du sozusagen spielst wie eine Mannschaft, weil ja viele Spiele eben nicht nur 1 gegen 1 sind, sondern eben 4 gegen 4 und 3 gegen 3. Und da gibt es halt Prize Money, ja, wie es auch beim normalen Sport gibt. Und es geht in die Millionen hoch.
Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OmniPages, deinem Podcast rund um Sport und Active Lifestyle. Ich bin Dani, euer Host, und freue mich sehr auf meinen Gast heute. Er war Head of Marketing bei Under Armour, davor Brand Manager bei Adidas. Dann hat er sich kurz vor der Corona-Krise selbstständig gemacht und ein Startup in der Gaming-Branche gegründet. Philipp Walter ist CEO und Gründer der Gamers Academy in München. Ich würde sagen, eine Art Uni für Gamer. Warum er sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit für den E-Sport entschieden hat und wie er die Zukunft von E-Sport einschätzt, darüber sprechen wir jetzt mit Philipp Walter. Philipp, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Dani, und ich freue mich aufs Gespräch.
Ich hoffe, es war alles richtig, was ich gesagt habe.
Du, jetzt, ich würde schon sagen, gell? Da war schon einiges dabei und hört sich gut an, aber gibt noch viel mehr herauszufinden und ich freue mich aufs Gespräch.
Vielleicht noch ganz kurz für alle so eine Art Steckbrief, Philipp. Wo bist du geboren? Wo kommst du her? Was sind deine Wurzeln?
Also ich bin Frankfurter Jung, also ein Hesse, war danach ein Schwabe in Stuttgart, hat auch die Hip-Hop-Zeit und so weiter da mitbekommen. Und da ging es los auch schon mit dem Zocken. Habe aber eigentlich Feldhockey gespielt, auch recht aktiv in der Gegend. Und dann seit doch einigen Jahren jetzt in München und dazwischen in Herzogenaurach. Ne? Habe 2 Kinder und lebe hier in München und genieße die Berge, die Seen und heute den Regen.
Du Philipp, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird, sind wir wahrscheinlich mittendrin in der Wiesn. Wie stehst du zur Wiesn? Wirst du mal hingehen oder sagst du eher, nope, da hältst du dich fern?
Nee, total. Klar, es war jetzt, es gehört dazu und so ein paar Termine stehen und da bin ich auf jeden Fall da und Samstag geht's los und da bin ich voll am Start, ja.
Und bevor wir loslegen, ja, bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, Philipp, ich weiß, also ich weiß gerade nicht, ob du aktuell noch da bist, aber ich arbeite ja bei Radio Energy und du bist mit deiner Gamers Academy in den alten Hallen von Radio Energy am Isartor. Seid ihr da noch? Warst du da noch? Ich meine, vielleicht hast du in das gleiche Mikrofon gesprochen wie ich vor 100 Jahren.
Du, also es waren definitiv die gleichen Räumlichkeiten. Mikrofone habt ihr alle mitgenommen. Ja. Die Kabel habt ihr so einigermaßen, aber da war schon noch einiges da. Nee, in der Tat, das Thema kam auf, als wir von der Immobilie oder der Räumlichkeit gehört haben. Dann war das einfach genial, weil das, was ihr da hattet, die Sprecherkabinen, die Raumaufteilung, aber auch die Lage, es hat alles super gepasst und wir sind da direkt reingegangen. Ja, und diese Sprecherkabinen wurden dann zu Streaming-Studios und von dort aus wird gecoacht, gestreamt, gearbeitet. Genau.
Sehr cool. Du hast ja eine sportliche Vergangenheit. Du warst lange bei Under Armour, ich habe es vorhin erwähnt, bei Adidas und hast dann eigentlich kurz vor der Corona-Pandemie dich selbstständig gemacht. Glaubst du, wenn du gewusst hättest, dass diese Pandemie kommt, du hättest dich auch getraut? Weil ich meine, du hattest ja einen genialen Job. Sicherheit, alles war gegeben.
Du, das war echt immer eine Mischung aus Bauch und Kopf. Bei Under Armour war total viel gut und ein Riesenteam, also Riesen von der Qualität der Leute, hat Spaß gemacht, auch das Business lief gut. Und dann ging es irgendwann darum, noch mehr zu bewegen. Und dann war irgendwann im Markt, ja, Dach hieß der Markt, Deutschland, Österreich, Schweiz, da war es irgendwann auch mal sozusagen gut. Und dann ging es darum, macht man dann mehr auf der Corporate-Seite weiter, Richtung Baltimore, das ist im Osten der USA. Und da waren wir auch schon drüben, haben schon auch ein paar Sachen angeguckt und was das dann bedeuten würde. Und dann kam aber doch mehr der unternehmerische Geist in mir auf, dass man selber was macht. Ja. Und unabhängig von was hätte, Covid, yes, no. Witzigerweise hat es dann auch eher geholfen, was kommen vielleicht gleich dazu. Aber irgendwann muss man mal springen. Das habe ich dann getan, dank Unterstützung von natürlich meiner Frau, aber auch ein paar Angel-Investoren, die so Mentoren aus meinen letzten 15 Jahren waren und sind. Und dann springt man eben nicht ganz alleine, aber man muss es mal entscheiden und machen und es ausprobieren, ja.
Sehr cool. Und vielleicht mal so zum Start zum Thema E-Sport überhaupt. Also ich muss gestehen, ich bin ein totaler Laie. Ich meine, was Gaming an sich angeht, also ich hatte früher etliche Konsolen, tatsächlich Nintendo, PlayStation, Jump'n'Runs etc. Außer Super Mario Smash Football, ja, das habe ich sehr gerne gespielt, habe ich sonst damit nicht so wirklich was am Hut. Und vielleicht hat jetzt auch der ein oder andere da draußen, der uns gerade zuhört, gar nicht so eine Vorstellung, was E-Sport eigentlich ist. Möchtest du uns das mal erklären?
Da gibt natürlich die krassen Gaming-Koryphäen hier und Shoutouts an Ralf Reichert und Heiko Hubert und es gibt echt ganz, ganz, wie ich sagen, die Entrepreneure, die diesen Bereich in Deutschland geprägt haben über die letzten 20 Jahre. Ich seit 15, 20 Jahren doch aktiver da unterwegs, neben meinem analogen Sport sozusagen. Und bei mir ging es natürlich auch irgendwo los, ja, ähnliche Spiele wahrscheinlich. Da war dann noch California Games, aber primär ging es mit Counter-Strike los, ja, in der WG. Und das war so oldschool, so LAN-Partys, ja. Das sind so riesige Desktop-Rechner gehabt mit den großen Monitoren, die waren alle total dick und nicht dünn. Die stellt man auf, über ein LAN-Kabel verbunden und dann zockt man halt so nächtelang. Das war schon ziemlich prägend und hat unheimlich getaugt. Und dann kam natürlich Job und Zeitmangel, es wurde dann eben doch nicht mehr so kompatibel. Und ganz kurz zur Terminologie, du hast halt letztendlich wie im normalen Sport den Amateursport, das ist das Gaming. Das sind alle, die, sag ich mal, mit Konsole, PC oder inzwischen sogar Handys unterwegs sind. Und dann hast du den E-Sport, das ist einfach der professionelle Teil dessen, ja, wie es im Amateursport auch die Profis drüber gibt. Vielleicht wie eine Pyramide. Ja, ganz oben gibt es halt das Prozent, was es professionell macht und davon leben kann. Mhm. Und dann gibt es halt die anderen 99%. Mhm. Und so sind wir da auch irgendwie rangegangen. Ich habe es als Gamer erfahren, natürlich nicht als E-Sportler. Ich bin kein E-Sportler. Mhm. Konnte auch nicht vom Feldhockey spielen leben, sondern habe halt einfach so ein bisschen die Zeichen der Zeit mit dem Team, mit den Mentoren versucht zu erkennen und erkannt. Und sich dann überlegt, aus der Under Armour-Zeit, weißt du, da Under Armour steht für Transformation, ja. Du trainierst, um besser zu werden. Ja. Viele im Fitnessstudio, manche auf dem Tennisplatz, Fußballplatz. Und so diese Idee, wie wirst du besser, die hat schon echt so einen roten Faden in den letzten 10, 12 Jahren im Corporate-Bereich bei mir geprägt. Ja. Und so ist das dann auch ein bisschen entstanden mit der Gamers Academy.
Und ich meine, es gibt wahrscheinlich diverse Profis, die sehr viel Geld damit verdienen, oder?
Ja, total. Also die Zweige sind, also es gibt, ich würde sagen, drei Aspekte, wie du Geld verdienen kannst. Das eine ist, du gewinnst einfach Turniere, gibt es Preisgelder. Mhm. Natürlich in manchen Spielen viel, viel mehr, wie League of Legends oder Counter-Strikes.
Was kann man da? Wie hoch sind da die Preisgelder ungefähr? Von welchen Summen sprechen wir da?
Also zum Beispiel, wenn man FIFA-Weltmeister wird, dann kriegst du irgendwie 250.000 Euro, ja. Sorry, Dollar, das war jetzt gerade kürzlich, deswegen ist das eine Zahl. Mhm. Aber es gibt Leute, die haben da bis zu 1 Million verdient, auch als Team. Ja. Du hast ein E-Sports-Team, in dem du sozusagen einen Clan, sagt man, CLA, in dem du sozusagen spielst wie eine Mannschaft, weil ja viele Spiele eben nicht nur 1 gegen 1 sind, sondern eben 4 gegen 4 und 3 gegen 3. Und da gibt's halt Prize Money, ja, wie es auch beim normalen Sport gibt. Und es geht in die Millionen hoch. Ja. Und dann hast du noch einen weiteren Bereich, der auch dank Twitch, und ein paar können wir auch sprechen nachher vielleicht, wo aus dem E-Sports Ambitionen, die vielleicht dann doch nicht gereicht haben, dann das Thema Creator-Tum wurde, wo man sagt, man kann über Twitch, YouTube, TikTok, über verschiedene Reichweiten auch natürlich unheimlich viel Geld verdienen. Man zockt auch dann live, die Leute schauen einem zu, man interagiert, so wie wir jetzt digital unterwegs sind und merkt, da gucken einem total viele Leute zu. Und die berühmte Gen Z, ja, und wenn die Gen Z sozusagen dir irgendwie 6 Stunden zuschaut und auf deine Links klickt, das haben die Marken auch erkannt und darüber kann man auch Geld verdienen, ja. Und das sind inzwischen Dimensionen, die schon, würde ich sagen, einige Zweitligaspieler locker in den Schatten stellen oder Erstliga-Bundesligaspieler.
Und wie alt sind die so? Wer ist es da so, die Profis zum Beispiel? Wahrscheinlich eher männlich, gehe ich mal davon aus.
Ja, das ist sicherlich, es gibt ein paar, witzigerweise auch eine richtig, richtig gute deutsche Creatorin. Im E-Sports-Bereich sind es doch überwiegend Männer. Ja, das ist schon extrem. Bei Creatorinnen, da tut sich einiges, also bei dem zweiten Feld sozusagen, wie man das als Business Model sozusagen ausfüllen kann. Ich würde sagen, deutlich jünger, als man in anderen Sportarten kennt, ja. Im Basketball spielt man bis 40, im Fußball ist man Mitte, Ende 20, also hier kann man schon mal so Anfang 20 sein. Reaktionsgeschwindigkeiten, verschiedene Fertigkeiten sozusagen spielen eine Rolle. Aber wenn man dann mal später auch auf die Zielgruppe schaut, die sind dann doch eher einen Tick älter. Also es ist nicht nur der 12- bis 18-Jährige, der den Stream anguckt, sondern eben auch die Mid-End-20er, die auch dann den E-Sportlern, die halt richtig, richtig, richtig gut sind, zuschauen, ja.
So, und dann verstehe ich das jetzt richtig, wenn man das vielleicht vertiefen möchte, professioneller machen möchte und besser werden möchte, dann kommt man zu euch in die Gamers Academy, oder?
Ja,
das ist der Hintergrund wahrscheinlich.
Genau, das ist der Hintergrund, dass du dir den Coach wie ein Personal Trainer im Fitnessbereich zum Beispiel schnappst. Gibt es eigentlich zwei Antriebe. Genau, der eine ist der, den du gerade sagtest, dass man wirklich zum Thema, ich will Profi werden und damit Geld verdienen. Und der zweite ist die Abkürzung. Das ist wie, ich kann jetzt jede Woche ins Fitnessstudio alleine gehen oder ich habe vielleicht doch die finanziellen Mittel und schnapp mir ab und zu einen Personal Trainer, weil das ist halt deutlich effizienter. Und das ist bei uns genau das Gleiche.
Okay.
Du wirst schneller besser.
Wie viel Mitarbeiter hast du oder wie viele Coaches nenne ich jetzt mal? Nennst du sie Coaches? Oder?
Sind Coaches. Die Coaches sind teilweise bei uns sozusagen direkt im Team oder halt dann auch extern sozusagen und wie so eine Art Nachhilfelehrer, ja. Mhm. Oder überleg mal, die müssen die ganze Zeit nur für Gorillas oder Flink irgendwelche Avocados ausfahren oder Zeitungen austragen und bei uns können sie sozusagen einfach Nachhilfe geben in dem Fach, was ihnen halt taugt. Wir sind 85 Coaches. Primär fokussiert auf Europa, davon natürlich Dach im Fokus. Mhm. Und manche sind super, super ausgebucht. Ja. Ein paar Minuten ist irgendwie der Slot live und direkt ausgebucht. Manche gehen gerade mit rein, haben viele, viele Anfragen, die durch so einen Bewerbungsprozess, klingt so dramatisch, aber die kommen halt rein und sagen, hey, ich will auch. Mhm. Und dann gibt's da so einen kleinen Prozess und dann haben wir neue Coaches.
Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Anfang, das hatte ich vorhin gar nicht gefragt. Wann genau bist du letztendlich live gegangen, sagt man das so?
Genau, also erstmal im Kopf bin ich sozusagen weggesprungen, also weil wir vorher über das Thema, man muss mal von der Klippe hüpfen, ins Unternehmertum auskoppeln. Ja. Und das war jetzt vor 3,5 Jahren, bin ich da raus und officially live sind wir seit 3 Jahren jetzt. Knapp 3 Jahre.
Und wie viel NutzerInnen habt ihr inzwischen? Hast du da eine Zahl für uns?
Wir haben schon echt gute Nutzerzahlen. Wir haben rund 30.000 Nutzer, ja, die es natürlich zu aktivieren gilt, zu vergrößern gilt. Mhm. Wir haben über Social Media inzwischen echt eine rein organische, eine sehr gute Reichweite aufgebaut. Ich habe 1,2, 1,3 Millionen Follower, fokussiert auf natürlich Instagram, YouTube, Twitch und TikTok. Und die gilt es natürlich erstmal im Funnel, sagt man, so im Trichter, erstmal so zu begeistern, wie gut man eigentlich welches Spiel zocken kann, welche Kniffe man so vielleicht hat, kleine Tutorials, sagt man, zur Inspiration anzubieten, for free logischerweise, und dann sozusagen, hey, und wenn du mehr wissen willst, dann kommst du zu uns. Ja. Und das ist so so ein paar Zahlen, aber auch so die Logik dieses Trichters oder berühmten Funnels. Ja.
Gibt es da Zahlen, wie viel gerade in dem Bereich, wie viel Gamer oder Nutzer es weltweit gibt? Weißt du das zufällig?
Das Krasse ist auch in dem Segment, wo wir sind, was schon insgesamt, ich glaube, jetzt knapp 200 Milliarden US-Dollar Industrie ist, die immer echt schnell wächst, so schneller als Musik und Film. Und ich glaube, nur die Elektroautoindustrie wächst schnell, so ungefähr. Deswegen gibt es auch noch gar nicht so viel Daten, wie man meint. Ja. Es gibt rund 2,5 Milliarden Gamer, so nicht E-Sportler, Gamer.
Gamer,
und
ja.
Davon muss man wissen, dass du wahrscheinlich mehr als ein Drittel, fast die Hälfte sind mit dem Handy unterwegs. Ja, du hast gerade in Asien einen ganzen Zweig aus Mobile-Gamern, auch Mobile-E-Sports, weil wir wissen, das Ding haben wir die ganze Zeit ja in der Hand und das sind ja inzwischen kleine Rechner. Dann hast du relativ viele auf der Konsole, das ist so PlayStation, Xbox, diese Dinger, ja, die es aktuell nicht gibt, falls jemand zuhört und eine PS5 irgendwo oder noch ein paar besorgen kann. DM an mich. Und dann gibt es die PCs.
Okay. Wenn man jetzt bei dir anfangen möchte, also wie lege ich los? Also du hast vorhin erwähnt, es ist erstmal for free, ja, wenn man bei der Gamers Academy dabei sein möchte. Und wann wird es dann, wie sagt man denn, kostenpflichtig? Kostenpflichtiger ist es, genau. Also was habe ich for free und wann muss ich da zahlen?
Du, genau, also der Content, den wir anbieten, der ist for free. Das sind Tutorials, das sind Kurse, das sind auch ein paar E-Books und so, das ist erstmal alles for free. Sobald ein Coach mit dir in Videocall geht, das ist ein Zoom-Call, wir haben eine Partnerschaft mit Zoom, das heißt, man geht in so einen Zoom-Call, ab da kostet es Geld. Und dann habe ich entweder die Chance, alleine mit dem Trainer in einen Call zu gehen, 60 Minuten, 30 Euro, oder aber ich gehe für 60 Minuten mit einer Gruppe live, das kostet dann 10 Euro. Das ist eine Gruppe um die 6 Leute, hat noch echt einen Vorteil, dass du halt mit Gleichgesinnten im Call bist, im Gruppencall, und dann kann man mit denen sich auch verabreden und austauschen, ist auch ganz cool.
Und was glaubst du, ist so die Motivation, der Anreiz, zu euch zu kommen, zur Gamers Academy? Ist es eigentlich einfach das Zocken? Ist es der Ehrgeiz, besser zu werden? Und letztendlich irgendwann auch der Ehrgeiz, vielleicht doch als Profi in dem Bereich tätig zu sein? Was glaubst du, was ist das Ziel letztendlich?
Also wie gesagt, wir haben die zwei Ziele. Wir haben wirklich zwei Zielgruppen. Das eine sind junge Leute, wo dann teilweise sogar die Eltern die Coaches zahlen und wirklich Dauerbuchungen haben, irgendwie jeden Dienstag 16 bis 18 Uhr, 2 Stunden, die dann wirklich das Thema E-Sports für sich schon entdecken. Und dann hast du die sagen, hey, ich will jetzt einfach mal zum Start von einem Spiel, zum neuen Release, einfach schnell besser werden und dann auch so ein bisschen, bragging und sagen, hey, pass auf, ich kann es schon richtig gut von Kumpels, irgendwie, ich will nicht abgezockt werden, ich will nicht doof dastehen. Das sind so wahrscheinlich so die zwei Antriebe und die kriegen wir eigentlich beide ganz gut erfüllt.
Und von welchen Spielen sprechen wir da? Also FIFA wahrscheinlich, habe ich mitbekommen.
Genau, also die Spiele sind schon vielseitig. Wir haben angefangen mit FIFA und haben dann aber die Zeit jetzt weitere Spiele dazugepackt. Da gibt es dann die Rocket League, das ist so ein Autofußball zum Beispiel, das der E-Sports-Titel schlechthin ist League of Legends, Counter-Strike, Valorant, neuer Titel. Und jetzt kommen noch ein paar weitere Spiele über die nächsten Wochen eigentlich dazu.
Wie hast du denn, also nochmal zu deiner Selbstständigkeit, du musst dir das Ganze ja auch finanzieren. Hattest du dann auch von Anfang an so ein kleines Team, das du begeistern konntest, das sich mit dir zusammengetan habt? Ihr habt das vielleicht als Team gemeinsam aufgebaut? War es erst eine One-Man-Show? Wie kann ich mir das vorstellen? Also hast du Investoren zum Beispiel?
Genauso ist es. Das ist nicht eine One-Man-Show. Natürlich gibt es Impulse von, sag ich mal, wie im Sport auch. Es gibt halt jemand, der den Abschlag macht oder den Mittelfeldspieler, der den Spielzug sozusagen definiert. Und da bin ich dankbar, dass ich das sozusagen auch machen kann und darf. Aber das geht natürlich wirklich nicht ohne Team. Das klingt so abgedroschen, aber das ist wirklich so. Ja. Du kannst den Pass nur nicht selber spielen. Das ist schwierig, zumindest ein paar Mal öfters. Und deswegen sind wir als Dreier-Team gestartet auch. Dann auch schnell als Vierer-Team. Aber ganz am Anfang war ich schon ein paar Wochen allein, was das Thema Konzeption angeht. Investorensuche, die du ansprachst. Die Mentoren, so aus meiner Zeit bei Under Armour als auch bei Adidas. Und davor war ich bei einer Beratung. Die haben dankenswerterweise gleich am Anfang irgendwie an mich und an die Idee geglaubt.
Schön.
Und dann über zwei Finanzierungsrunden sozusagen danach auch noch das bekräftigt. Und dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne auch gemacht. Das heißt, also bei Seedmatch heißt die Plattform hier aus Deutschland, wo man letztendlich sich vorstellt und sagt, hey, wir sind die Gaming-Coaching-Plattform, heißen Gamers Academy, das ist das Team, das haben wir vor. Und mach doch mit. So, und das hat auch ganz gut geklappt. Und insgesamt flossen da schon ein solider Betrag mit rein. Und ja, das ist die eine Seite. Und die andere ist natürlich, dass man diese Investments und diese Verantwortung, die man hat, sowohl für Mitarbeiter als auch für die Investoren natürlich auch erfüllen will. Und das ist auch Teil des CEO-Jobs, sozusagen auf dieser Linie zu denken.
Gab es auch Skeptiker am Anfang? Die dir eher abgeraten haben?
Absolut, also unser nächster, total, also auch hier, das klingt wahrscheinlich so rosig, und das hasse ich auch immer, wenn ich irgendwie so geile Podcasts höre, da gibt's ja echt in Deutschland so ein paar so Unternehmertum-Super-Stories, ich kann sie zwar immer noch hören, ist aber echt grenzwertig, weil natürlich ganz viel läuft nicht so, in der Retro-Perspektive klingt das alles immer easy, und hier ist überhaupt nichts easy, also ich könnte dir gleich die drei Sachen, die mich heute Nacht nicht schlafen lassen,
erzähl sie mir, erzählen. Jetzt sofort.
Mach ich.
Ja.
Also sicherlich ist in der heutigen Zeit Cashflow ein Thema. So, wenn man vielleicht auch die makroökonomischen Zeichen der Zeit sieht, das ist schon auch tough gerade. Wir haben über Krypto, Winter und Startup Crash und so, diese Sachen beschäftigen uns auch. Ne? Das heißt, man denkt zur Inflationsrate. So, das heißt, sind wir gut wie ein Lebensmittel oder Gas, ja, oder Benzin? Also sind wir nicht. Nee. Das heißt, man beschäftigt sich schon deutlich mehr mit dem Thema Cashflow. So, das lässt mich manchmal nicht schlafen, sicherlich. Geben wir in die richtigen Themen das richtige Geld aus? Und das zweite ist ganz klar, wie entwickle ich das Team weiter, sodass junge Leute mit dazukommen, wachsen und intrinsisch Gas geben. So, das sind so zwei Themen, die mich schon tagtäglich beschäftigen. Ja.
Und wie schaffst du es dann, ruhig zu bleiben? Oder ich meine, dich nicht verrückt zu machen, weil es ist natürlich ordentlich, was dich da beschäftigt. Kann man ja absolut nachvollziehen.
Ja, total. Und ganz klar, so aus dem Sport kommend, ist es definitiv auch Sport, ja. Es gibt eine Morgenroutine, die ich irgendwie auch anwende und die mir auch gut tut. Mhm. Und dazu gehört dann auch zweimal die Woche ein Lauf dazu, aber eben auch so ein paar Rituale, was jetzt zum Beispiel ein warmer Zitronensaft morgens ist, ein Schluck Öl. Ich habe so ein paar Themen, die mich einfach ein bisschen atmen, ohne dass ich das irgendwie kann. Das kann andere, meine Frau zum Beispiel, die kann es viel besser. Und auch noch disziplinierter morgens, aber so, das ist definitiv ein Ausgleich. Und das andere ist auch die Familie. Ja, zwischen 19, normalerweise zwischen 19 und 21 Uhr ist eigentlich so Family Time. Die Lucky Lukes vorlesen, die Hausaufgaben angucken oder die Brotzeit schmieren. Das sind so zwei Ausgleichs- oder auch Rituale, Routinen, die ich gerne anwende.
Also würdest du von dir behaupten, du bist auf jeden Fall ein Familienmensch, ja, was sehr wichtig ist für dich?
Doch, total. Also das ist sicherlich auch da verbesserungswürdig oft, ja, wenn man dann zu Recht auch mal einen Vorwurf bekommt, dass man eben nur physisch da ist, und vielleicht nicht geistig, weil man doch in anderen Themen ist. Die, wie du es eben schon angesprochen hattest, als Unternehmer hat man auch eben Verantwortung und das ist fürs Team, für Investoren, für einen selber, für die Familie ein Thema. Das heißt, da kann ich sicherlich auch noch ein bisschen besser werden, dass man dann überlegt, okay, wenn ich schon hier bin, dann zum Beispiel das Handy lege ich, wenn man reinkommt, bei uns direkt aufs Klavier umgedreht, sodass das Handy gar nicht im Zugriff ist. Und versuche ich dann natürlich auch der Familie gern zu öffnen und am Wochenende dann schon auch öfters, mindestens einen Tag dann Family Only und als Elternbetreuer im Hockeyclub oder als Wasserflaschenauffüller im Fußballclub von den Kids mich einzubringen. Ja.
Wie bist du denn auf deine Rituale gekommen? Vielleicht für alle, die, es sind wilde Zeiten, also ich gehöre da auch dazu, ich habe auch meine Rituale, schaffe sie dann auch oft nicht einzuhalten. Wie hast du denn rausgefunden, was dir gut tut, was dich runterholt, was dich beruhigt? Dein warmer Orangensaft in der Früh? Hast du recherchiert?
Zitronensaft.
Zitronensaft,
ja.
Nee, also Orangensaft, warm ist auch eklig, glaube ich.
Ja, es ist glaube ich, viel sich selber kennenlernen, was über die Jahre irgendwie dann auch kommt. Und ey, ganz ehrlich, das klingt jetzt auch wieder so, als habe ich mich gefunden. No way. Ja, und die Rituale, genau, die gibt es dann mehr auf dem Papier. Aber man versucht schon, die so einfach, ich zumindest, so einfach zu gestalten, dass die alltagstauglich sind. Es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche Bücher und Reads oder Tipps, die gefühlt ein Studium benötigen. Und die hält man dann eine Woche durch und dann ist es vorbei. Ich habe vor fast 20 Jahren mit dem Thema Ayurveda so ein bisschen begonnen. Das heißt, darüber kamen ein paar Impulse, die mir einfach gut getaugt haben und alltagstauglich waren. Und dazu gehört eben ein Zungenschaben morgens. Seit zig Mach Jahren gibt es inzwischen, glaube ich, sogar cool. Schon Sachen, ja, die inzwischen hatten. Früher wurde der Teelöffel. Dann gibt es das Thema Sport, wenn das Haus noch schläft oder sehr, sehr früh. Und da ist auch jedes Wetter eigentlich okay. Und den frisch gepressten Zitronensaft in warm und den Schluck Öl, ja. Und das war's eigentlich schon. Fahren ohne Radio finde ich auch ganz geil. Wenn man im Auto ist, einfach mal
Das ist eigentlich schade, weil ich beim Radio arbeite, Radio aber ich verstehe dich.
Ich weiß schon. Und ich höre natürlich Energy, aber es gibt manchmal eben auch Momente, wo man mal Ruhe braucht. Und das ist auch mal im Auto. Und letztes Thema ist in der Dusche einfach mal ein paar Minuten länger duschen. Da will keiner was von einem. Das tut auch mal ganz gut.
Ich habe mir auch angewöhnt, zum Beispiel, wenn ich joggen gehe. Früher konnte ich niemals, kennst du dieses Gefühl, wenn du im Sport bist und du hast deine Kopfhörer vergessen? Kennst du das? Ich konnte ohne Musik, wenn ich im Fitnessstudio war, bin ich nochmal heimgefahren. Inzwischen komplett ohne. Es tut so gut ohne. Einfach nur laufen. Und ja, so verändert man sich halt über die Jahre. Da findet man halt raus, was einem so gut tut und was einem nicht gut tut. Gibt es irgendwas, bleiben wir vielleicht noch kurz bei den Themen, Philipp, irgendwas, das finde ich immer ein schönes Thema, was du noch lernen möchtest, jetzt unabhängig von deinem Job, von deinem Sport, so was ganz Abgefahrenes, wie mein Beispiel ist sehr gerne, ich habe mir irgendwann eine Kaffeemaschine gekauft und war vor kurzem bei einem Latte-Art-Kurs, weißt du, Barista, hast du da noch was, wo du sagst, das willst du unbedingt noch machen?
Also ich bin kaffeemäßig schon ziemlich, habe da leicht einen Spleen, ja. wenn man dann, das war alle Münchner Affinität hier, aber wenn man, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber wenn man hier in so einer bayerischen Restaurant fragt nach der Kaffeemaschine und ich will nur wissen, hat er eine gescheite oder so ein Vollautomat, dann fliege ich schon wieder raus. Weil beim Vollautomat, da trinke ich natürlich kein Espresso, aber den Spleen, den kann ich auf jeden Fall spüren und da bin ich einigermaßen dabei, aber nur reiner Espresso.
Ja.
Ich glaube, dieser Ausgleich zwischen Familie und Job, das ist schon noch was mich momentan, wenn ich jetzt mal wirklich überlege, wo will ich besser werden, was will ich lernen, das gehört dazu, ja. Das ist einfach die, so im Profisport hast du Anspannung, Entspannung, so als wenn man dann fragt, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel gestern Champions League, ja, wenn du siehst, wie die Spieler im Tunnel wirklich in Katakomben voll fokussiert sind und direkt nach dem Spiel dann natürlich noch aufgebraust sind, aber dann vielleicht eine Stunde später schon fast schon ein gelangweiltes Interview geben, wie auch immer, da ist dann manchmal auch einfach die brutale Anspannung vor dem Spiel und danach dann einfach so jetzt runter, langsam reden, langsam denken, Dienstagvorschrift. Also ich glaube, dieser Spagat mit dieser Ausgeglichenheit, da ist sicherlich noch einiges zu tun. Und ja, das Thema Sprache lernen, das ist auf jeden Fall auch noch eins. da ist es Italienisch, aber das ist beim kleinen Latinum dachte ich damals, es wäre doch mal geil, wenn man Italienisch spricht. Und ja, da habe ich jetzt irgendwann mal einen Anknüpfungspunkt, aber Schritt für Schritt.
Nennt man, glaube ich, im Sport auch Spannungsregulation, oder? So den, dass du da wirklich, dass du nicht dauerhaft unter Anspannung bist, sondern halt auch wieder einen Ausgleich bekommst.
Absolut. Und ich glaube, das sind auch die Parallelen jetzt zum Business, ja. Ich weiß, die werden so oft herangezogen. Die sind aber einfach so true, ja. Das war klar durch die Zeit bei Adidas und Under Armour natürlich, hat man die Analogien hoch und runter gespielt, aber die waren einfach real, ja. Wenn du selbst mit dem, was weiß ich, Einkäufer von Intersport damals sind halt laufen gegangen. Und das hat halt gepasst, so. Du hast das Produkt getestet, das war aber auch einfach so, sich kennenlernen. Und es hat allen gut getan. Und genauso kann man das jetzt eben von dem Fußballbeispiel heranziehen, jetzt auch für die Company. Deswegen, man hat Momente, wo man brutal angespannt ist, fokussiert ist. Und dann gibt es Momente, wo man einfach mal 5 Grade sein lässt.
Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Dinge, die du mitgenommen hast aus deiner beruflichen Zeit in der Sportartikelbranche? Wie viele Jahre warst du insgesamt? Über 10, oder?
Ja.
5 bei Under Armour, 5 bei Adidas, glaube ich.
Genau, genau. Ich würde sagen, ganz klar, also brauche ich gar nicht nachdenken, ja, ganz klar das Thema, wie du das Team zusammenstellst. Das war halt bei Adidas, kam ich durch einen tollen Chef, der jetzt auch bei uns Advisor ist, schon so an das Thema, wie du führst und Teams zusammensetzt. Und letztendlich daraus prägte sich dann hoffentlich, also ich musste andere fragen, aber mein Führungsstil, dass man eigentlich auch so Leute mit dazu bringt, die einfach ein paar Sachen viel, viel besser können wie ich und man gar keine Angst davon hat, jemanden einzustellen, der einen überholt oder einfach ersetzen kann. So, also Teamzusammensetzung und Hiring, das ist ganz klar. Und das Zweite ist natürlich Netzwerk. Ja, das ist schon so, das mache ich irgendwie als Typ natürlich früher vielleicht irgendwie wahlloser und manchmal lässt man sich auch treiben. Ich bin jetzt nicht auf jeder Konferenz und so, aber ganz im Gegenteil. Aber irgendwie Netzwerken mit smarten, tollen Leuten. Und darüber hat man sich natürlich eins aufgebaut. Und so haben wir auch zueinander gefunden.
Ja, ist auch eine schöne Überleitung, Philipp. Ich würde gerne jetzt auch mit dir an der Stelle über das Thema Social Media Influencer sprechen. Ich habe hier ein Zitat von dir. TikTok ist für uns der wichtigste Kanal im Top of Funnel. Top of Funnel ist jetzt ein Marketingbegriff. Vielleicht nochmal kurz die Bedeutung. Top of Funnel.
Also das war vor dieser Trichter, also man überlegt sich halt, wie kommt quasi so ein Konsument, ja, ein User, wie kommt der überhaupt zu einem? Und dann überlegt man sich, wie in so einem Trichter kann man sich vorstellen, was passiert top, also ganz oben im Trichter, da muss erstmal irgendwie jemand von einem Bescheid wissen, so der Awareness, sagt man, also Bekanntheit, man muss erstmal bekannt sein, dass es das Produkt oder das Angebot gibt. Dann gibt es den Mid-Funnel, das heißt, was passiert in der Mitte drin, da muss es irgendwie relevant sein für mich überhaupt, nachdem ich es gehört habe und ich muss mich damit ein bisschen auseinandersetzen, Engagement, ja. Und dann ist Bottom-of-Funnel, das ist das, wo ich dann einen Abschluss tätige oder meine E-Mail-Adresse hinterlege oder jemanden anrufe, so. Und das ist ganz das wissen bestimmt viele Leute besser wie ich, aber das war so die Vereinfachung dessen. Ja.
Ich habe es jetzt auf jeden Fall verstanden.
Ich hoffe, es war nicht altklug, also einfach nur so. ich versuche die Sachen manchmal so vereinfachen und klar. Auf jeden Fall ist dann TikTok nun mal zum Bekanntwerden. Gerade in der Gaming-Szene, als wir starteten, auch super frisch gewesen. Da konnte man sich noch sogenannte Reichweiten hacken und auf Growth Hacks und ein paar den Algorithmus von TikTok noch so ein bisschen kennenlernen. Und darüber kam halt viel Traffic, Bekanntheit sozusagen für uns. Deswegen top of Funnel und TikTok.
Auf welchen Social Media Kanälen seid ihr jetzt auf jeden Fall aktiv unterwegs mit der Gamers Academy?
Wir sind eigentlich immer, das ist echt schon krass, gell? Ich verliere auch den Überblick. Wir haben da einen ganz tollen Social Media Lead bei uns und auch super viele, die helfen, Praktikanten, Werkstudenten, die das so gut machen, sogar auch kanalspezifisch, sind natürlich auf Discord unterwegs, wo jedes Gaming-Thema natürlich zu Hause ist. So Twitter ist bei Gaming ganz klar, und E-Sports absolut unterwegs. Instagram, YouTube, Twitch und TikTok. Das sind so die 6. Also gibt es bestimmt noch 10 weitere, aber man muss sich ein bisschen fokussieren, aber nur auf einem reicht's nicht. Aber die haben alle einen Job so zu dem Thema Top of Funnel. Ja.
Was ist das Wichtigste? TikTok dann wahrscheinlich, oder? Für dich?
Das ist eine gute Frage. Also es ist echt interessant. Ich würde sagen, TikTok ist definitiv super relevant und interessant und erfährt ja jetzt auch deutlich weitere Mainstream Anerkennung fast schon. Am Anfang waren es die bösen Chinesen, die irgendwas kopieren und klauen und Instagram ärgern wollen. Dann sah man, dass sich natürlich irgendwie Instagram von TikTok mit den berühmten Reels.
Ja.
Bei YouTube heißen sie jetzt irgendwie Shorts, die kurzen Dinger da, da auch viel Inspiration abgeschaut haben. Deswegen ist TikTok definitiv relevant. Instagram ist es auch. Und bei Discord hast du halt nochmal eine ganz andere Nähe zur Community. Wo du halt wirklich, die Coaches sind da gefühlt, ich weiß nicht, wie viel jetzt gerade live sind, aber 10, 20 werden da auch live sein und ein paar Fragen so beantworten, also mehr so ein Chat-Mechanismus.
Wie viel sind da so gleichzeitig live, so generell? Was ist so das im Schnitt?
Von Coaches jetzt?
Ja.
Du, ich würde sagen, so 10, 12 Coaches sind da bestimmt immer irgendwie live, die halt sagen, hey, entweder zur Koordination um oder vor den Coachings oder auch einfach mal reinzuschauen, wenn irgendwelche Gerüchte hochkommen, irgendwie Tipps und Tricks, Fragen aufkommen. So, genau.
Und ihr werdet natürlich dann auch die Kanäle nutzen, um Marken einzubinden, oder? Wie macht ihr das?
Genau, das ist so, wir haben das eine Segment ist sozusagen B2C, also das ist so der Endkonsument, der zu Coaching kommt und uns über TikTok kennt. Und dann, das kam irgendwie auch eher zufällig, inbound würde man sagen, es kam halt so rein, dass halt auch eben Marken gesagt haben, hey, das ist irgendwie mit dem Gaming und dieses Besserwerden und die Zielgruppe und hey, zeig mal, was macht ihr da? Und da haben wir echt mit verschiedensten Partnern, ich fange gern gleich an oder auch nicht, aber es gibt aus den verschiedensten Branchen Partner, die ja Bock zu haben.
Vielleicht die was sind das so für Branchen? Also wahrscheinlich klar, Sport, logisch.
Genau, Sport, klar. Wobei man unterschätzt dann auch immer die, ich komme aus der Sportbranche, da sitzt man schon auch mal manchmal auf einem ganz guten, hohen Ross und sagt, wir kennen das alles eh viel besser und machen das und kennen das. Aber Spaß beiseite, die klassischen tollen Sportsbrands aus Deutschland sind auch im Gaming, E-Sports schon unterwegs, was auch echt ziemlich cool ist. Aber dann definitiv Financial Services, also Versicherungen, also Direktversicherungen zum Beispiel, dass man dann irgendwie was man ja als junger Mensch dann auch braucht und Sinn macht, bis hin zu PS5-Versicherungen und so weiter. Also gibt es eine Relevanz des Produkts. Dann ganz klar aus dem Tech-Bereich, also Consumer Electronics, hast du natürlich einen Bedarf an Hardware und Software. Du hast die Publisher natürlich auch und auch im Bereich Handel. Ja, da gibt es ja also neben den Discountern auch noch ein paar andere Händler. Und da tut sich echt einiges. Und das machen wir gerne. Und ja, es taugt unheimlich auch mit den Marken zu arbeiten. Und wer Bock hat, einfach melden. Da geht bestimmt was.
Hast du Wunschmarken, also Wunschkandidaten, wo du sagst, wow, da würdest du dich freuen, wenn die dabei sind in Zukunft? Mach's klein auf, Philipp.
Das wäre mir nicht aufgefallen. Ja, gut, da würde ich jetzt wahrscheinlich nur über das Thema Nostalgie sprechen und sagen, welche Marken aus meiner Jugend haben mich geprägt, aber teilweise gibt es hier wahrscheinlich gar nicht mehr, das waren die Skater-Marken, die würden jetzt hier wahrscheinlich gar nicht mehr passen, aber eigentlich jetzt würde ich sagen, in den Branchen gibt es so viele coole Marken, das passt schon, glaube ich, ganz gut und Wunschmarken ist eigentlich kein Konkurrentenwunsch.
Cool. An der Stelle übrigens gerne Omnipages auch folgen über Instagram. Wenn ihr auch Fragen an den Philipp habt und uns gerne schreiben, wir leiten sie weiter. Oder wenn ihr generell Fragen habt in Zukunft, vielleicht auch Wunschkandidaten etc., dann könnt ihr uns übrigens gerne über Omnipages über Instagram schreiben, Philipp. Wenn du einen Wunschkandidaten hast in Zukunft für uns, auch gern her damit.
Okay. Total, also wie gesagt, es gibt da echt spannende, gerade an diesem Sportler, E-Sportler, da werden wir bestimmt ein paar finden und freue mich.
Total interessant. Also ich hatte das, klar, ich komme einfach aus einem anderen Bereich, wirklich nie so auf dem Schirm, dass man das, es ist einem natürlich irgendwo ein Begriff E-Sports, aber dass es so extrem profimäßig inzwischen abgeht, ist halt schon Wahnsinn. Hattest du nicht auch mal irgendwann in einem Interview erwähnt, dass das olympisch wird? Vielleicht. Ist da was dran oder denkst du, das kommt mal?
Nee, Die Frage war eher so, hey, ist es olympisch oder nicht? Und dann sage ich, das ist völlig irrelevant. Das ist wie wenn man so im Action Sports über Skateboarding, du, da machst du halt die X Games, ja, oder irgendwelche anderen Sachen. Also ich glaube, das ist gar nicht so die Relevanzfrage, sondern das ist ein riesiger Strom oder ein Movement, was sich letztendlich selber eine Plattform bauen wird. Und bei Olympia immer dabei zu sein, ob das jetzt sozusagen der Ritterschlag ist, den man braucht. Ganz im Gegenteil, ja, wenn man sieht, was sich sonst so tut an Movements, ob das jetzt auf Twitch werden, auf den deutschen E-Footballern und Creatern werden Rekorde gebrochen, ohne irgendwelche Verbände, Institutionen, sondern als One-Man-Shows, sodass die, meine Antwort damals war, ich glaube ich nur, sei es eigentlich egal, also ob man Olympia hat oder nicht, sondern man hat ein Movement und es baut sich schon eine eigene Plattform.
Was würdest du sagen, welche Rolle die Gamers Academy in dieser gesamten E-Sports-Szene spielt, deiner Meinung nach? Eine große Rolle? Eine kleine? Eine mittlere?
Eher eine kleine. Also wir sind in der Nische hier. Ja, es gibt in der Nische sicherlich das Wachstumspotenzial. Wir glauben, das ganze Movement ist noch am Anfang. Ja, wenn man die Professionalisierung, worauf wir hier sozusagen hinarbeiten mit der Gamers Academy, wenn man sieht, wie immer professioneller das alles wird, dass es am Anfang halt, wie ich vorher zu WG-Zeiten so ein bisschen erzählte, mit den Rechnern in der WG sich einfach hinsetzt, ist es inzwischen füllt es Hallen und Leute können davon leben. Das heißt, das jetzt einfach mal 10 Jahre weitergespult, dann ist die Games Academy sozusagen die Plattform für Nachwuchs, aber eben auch für Transformation. Wie ich besser werde, eben nicht nur durch In-Game-Coaching, sondern auch das Thema mentales Training, weil irgendwann kannst du halt mal zocken, dann ist da spielt die Birne die Rolle. Das Thema Ernährung, ich habe hier ein Supplement, dank eines unseres Partners und auch Investors haben wir ein Supplement, was auch bald kommen wird, wo es letztendlich auch darum, dass du fokussierter bist, dich länger konzentrieren kannst. Also so diese ganzen Segmente werden alle noch erst kommen. Klar gibt es da schon ein paar Themen, aber dann wird sich dieser kleine Nischenplayer hoffentlich in diese Richtung schön organisch entwickeln, weil die Branche wächst so. Und Asien und Amerika haben schon ein paar Player, 2 Stück jeweils einen. An denen gucken wir uns auch so ein bisschen was ab. Da sieht man schon, die Länder sind nämlich weiter weg, geografisch, aber auch schon weiter, was die Reife angeht, ja.
Was würdest denn du sagen, so ein intensiver, leidenschaftlicher Gamer, wie viele Stunden pro Tag sitzt der dann am Computer?
Ja, also ich würde jetzt mal auf die Woche gerade, weil es ist schon natürlich für den normalen Alltag, dann sind eher diese langen Sessions, die du machst. Also ich würde sagen, das sind schon 10 bis 15 Stunden die Woche. Ja, das heißt, du hast halt mal 2 lange Sessions.
Und wie lange geht so eine Session?
Auch erstmal unterbringen. Du, ich sage zwischen 4 bis 6 Stunden, das geht halt schnell rum, ja. Das ist schon so, dass du das schnell machst, ja.
Ja, meine Frage wäre da nur, also absolut ein spannender Bereich, aber auch seit Corona sind wahrscheinlich noch viel mehr Menschen und vor allem viel mehr Jugendliche natürlich iPad, Smartphone an den Games hängen geblieben. Aber ist doch auch wichtig, dass man da wieder rauskommt. Weißt du, wie du auch eben sagst, du gehst dann raus, vielleicht laufen, in die Natur Sport machen. Also wie siehst du das moralisch? Weißt du ein bisschen, was ich meine? Also eigentlich will man ja die Leute rauslocken in die Natur. Hey, ihr spielt wieder gemeinsam, bolzt auf dem Footballplatz. Weißt du, was ich meine? Und ja, das ist so eine fiese Frage, aber die muss ich dir stellen, Philipp.
Die ist alles gut. Alles gut. Ich sehe das überhaupt nicht als Substitut. Es gibt halt ein paar in der Branche, die eben vorangesprochen Koryphäen, die sehen das noch ein bisschen krasser so, dass es das Substitut ist für einen Fußballsport oder für welche Sport. Also man kämpft natürlich mit der Zeit eines Users. Ja, so. Man hat da nicht unendlich Zeit. Es sind immer leider nur 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Aber ich sehe das als komplementär. So, das ist einfach die Realität, dass du, ob mit oder ohne Corona, das Thema digitale Medien, du kannst die Grenzen sozusagen geografisch überschreiten. Du triffst dich schnell mal digital mit dir, jemanden aus Berlin oder aus Tokio. Deswegen sehe ich das als Ergänzung. Das ist wie so oft eben kein Schwarz-Weiß, zumindest meine Meinung. Das ist eine Ergänzung in der digitalen Welt, in der wir nun mal sind. Und absolut musst du raus in den Matsch, wie der Ehren- oder Ex-Präsident des rot-weißen Vereins hier öfters ja sagte. Natürlich muss man in den Matsch, natürlich muss man joggen. Ja, aber man sitzt ja nicht daheim die ganze Zeit und daddelt und zockt nur, sondern du bist wie wir jetzt über den Rechner verbunden. Du siehst dich, du kriegst schon Mimik, Gestik.
Also es ist kein Monolog, ja? Es ist kein Monolog, genau. In dem Sinn.
Genau.
Ich hatte auch, das ist wieder typisch, ich wahrscheinlich nicht, du darfst mich jetzt nicht auslachen, Philipp, ja, aber ich habe mir gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel bei FIFA oder so, wenn man da gecoacht wird und da geht es ja, glaube ich, auch um Taktik und Zeug und Ding und Döns, kann denn jemand oder auch so ein Profi-Gamer in diesem Sport auch im echten Leben ein guter Coach sein in diesem Sportbereich? Bitte nicht jetzt die Augen verdrehen. Weißt du, was ich meine?
Also du meinst jetzt jemand,
es,
der...
Es geht um Taktik und Strategie.
Genau. Doch, total. Das
ist der dann im echten Leben ja wie ein Coach, wie ein Fußballtrainer am Fußballrand im echten Leben steht und das dann auch beherrscht im Zweifel.
Also wenn wir jetzt mal die Spiele ein bisschen, da muss man ein bisschen trennen. Also jetzt bei FIFA zum Beispiel ist es definitiv so, also dass die Fußballfachkompetenz, was jetzt Strategie, Taktik, aber auch natürlich die Spieler, die Gerüchte, sowas, das ist da exorbitant hoch, ne? Weil du natürlich auch mit Spielern, jetzt gerade mal bei FIFA, das ist ein Titel, es gibt auch noch weitere Fußballsimulationen, da ist ein Bezug zur Realität. Das heißt, es ist schon, du musst wissen, ob da irgendeiner verletzt ist oder getradet wurde, wie auch immer, weil du letztendlich ja auch einen Kader hast, mit dem du spielst und da bei der Sache zu sein, macht schon Sinn, aber eben auch die Taktik. Bei anderen Spielen ist es doch ein bisschen schwieriger, wenn du halt mehr auf Strategiespiele aus bist, dann kannst du das aber auch super übertragen, aber vielleicht mehr in den Beruf. Ah, es gibt ja auch irgendwie jetzt sehr typisch das Thema Flugsimulation so, da gibt es natürlich dann die direkte Brücke zum Piloten oder auch sonst wie, aber es gibt auch ein paar andere Fähigkeiten, die definitiv ein Gamer auch anwenden kann im Hauptberuf, sodass die Skillentwicklung, und das ist nicht nur Auge-Hand-Koordination, das ist auch Entscheidungsfreudigkeit, Analytik, auch Kommunikation, Strategie an sich, das brauchst du schon auch in verschiedenen Jobs halt mehr oder weniger und kannst das anwenden.
War die Frage gar nicht so doof.
Nee, total. Nee, voll valide. Voll gut.
Wie siehst du die Zukunft vom E-Sport? Weiter wachsen wahrscheinlich, wird sie.
Also absolut, so wie ich vorhin schon sagte, es ist halt ein Movement und jetzt mal, das wird auch in Bezug jetzt mal auf die monetäre Komponente kurz zu kommen, das wird noch viel größer, also viel mehr Gelder sozusagen werden da reinfließen und es wird nachher, jetzt mal fast forward, du hast halt irgendwie die klassischen 3, 4 Riesensportarten, da wird es sich natürlich ganz oben einordnen. Wie groß, weiß ich jetzt nicht genau, aber das füllt ja jetzt schon Hallen. Und wenn man jetzt mal über den deutschen Tellerrand hinausschaut, dann ist es in Asien als auch natürlich in den USA schon auch längst der Fall, dass da, ich weiß jetzt nicht jede einzelne Zahl, aber zumindest mal die Umsatzgrößen, die sind brutal am Wachsen und schon groß. Aber auch die Spectate, also die Zuschauerzahlen in Hallen oder auch digital, das kann jetzt schon in dieser Generation schon mit jedem, vielleicht nicht mit dem Tatort oder dem Basketballspiel gerade in der Europameisterschaft, aber mit dem TV mithalten. Ja, also da sind Leute aus Deutschland, die binden einfach mal 150, 200.000 Leute, also gleichzeitig stundenlang an ihre Streams, sagt man. Und das sind schon Zahlen, da wollen bestimmt manche TV-Sendungen auch gern diese Dimension haben, ja.
Und dein Blick in die Zukunft, was die Gamers Academy angeht, hast du Wünsche? Ja, was glaubst du, was ist so der nächste Schritt? Weitere Spiele, größere Kunden, mehr Investoren?
Also das Thema Investoren ist gar nicht so zentral, weil wir jetzt in einer Situation sind, wo wir gar nicht mehr so viel Abhängigkeit haben von neuen Investoren. Das ist natürlich beschleunigt dann auch immer viel, was das Thema Wachstum angeht. Klar, das müsste man dann zusammenpacken, aber eigentlich bin ich mehr getriggert von eine Company zu bauen, mit anderen, mit dem Team zu führen und weiterzuentwickeln, die erstmal auch als Business funktioniert, dass es eben nicht eine Luftnummer ist für Wagniskapitalgeber oder irgendwelche Geschichten, sondern dass es ein Business ist, was profitabel ist. So, und da sind wir jetzt gerade, das tut ganz gut so. Rein inhaltlich, klar, weitere Spiele müssen dazukommen, weil halt einfach es da echt immer wieder neue spannende Spiele gibt. Wir werden definitiv auch auf ein paar neue Länder gehen. Das okay. heißt, aber es ist oft die Sprachbarriere, das sind wir jetzt gerade am beurteilen, ja, aber natürlich muss man in Europa sich so ein bisschen an der Sprache orientieren. Und natürlich ist Frankreich ein spannender Markt, aber Französisch ist eine Barriere. Aber ich denke, dass wir im europäischen Raum noch ein, zwei Länder mit dazu packen. Und dann klar ist, es gibt auch keine Grenze, wenn man Englisch spricht, Richtung Nordamerika, Kanada. Da sind sicherlich ein, zwei Wettbewerber schon präsent. Und mal schauen. Aber so das Thema Spiele, Team und Märkte.
Schön. Mich würde noch interessieren, ob es den einen oder anderen Menschen gibt, also ich bin mir sicher, aber wer dich geprägt hat? Gab es einen Mentor so auf dem ganzen Weg? Jetzt gar nicht, was die Gamers Academy angeht, sondern auch Under Armour, vielleicht du hast ja auch studiert etc. So die wichtigsten Menschen in deiner Laufbahn bisher. Das würde mich noch interessieren.
Absolut. Also die berufliche Prägung, also sportlich gab es natürlich auch Trainer, die einen geprägt haben beim Hockey jetzt, ja. Das war sicherlich zwei Trainer, die an die ich da denke. Dann gab es im ersten Job, das war bei der Beratung, die hieß PricewaterhouseCoopers, PwC, da gab es den Jens Dielmann, der jetzt auch bei uns Investor ist und wirklich auch Mentor und stetiger Impulsgeber, auch Sparring für mich. In der Adidas-Zeit gab es bestimmt ein oder zwei, also ganz klar auch der mein damaliger Chef, ja, der jetzt auch bei uns Advisor ist. Und in der Under Armour-Zeit gab es inspirierende Mentoren, sozusagen natürlich der Gründer, aber dann auch primär Mike Lee, der dann auch als Investor eingestiegen ist, aber tagtäglich, also wöchentlich, wirklich auch jemand ist für mich strategisch, weil das CEO-Leben manchmal auch ein bisschen einsamer ist und hat viele Fragen und eben auch so ein paar schlaflose Nächte und dann jemanden zu haben auf dem Level, der eben schon mal eine Plattform aufgebaut hat, MyFitnessPal, die hat der Under Armour gekauft. Das waren jetzt mal so ein paar.
Vielleicht nochmal ganz kurz, Philipp, für die Unterbrechung, diejenigen, die Mike Lee nicht kennen, vielleicht nur zwei Sätze zu ihm. Wie hast du ihn kennengelernt? Er macht was? Das wäre vielleicht noch interessant.
Mike Lee hat mit seinem Bruder zusammen, dem Albert, die Plattform MyFitnessPal gebootstrapped, also sprich ohne Fremdkapital aufgezogen. Und die hat ungefähr 100 Millionen aktive Nutzer. Es ist eine Plattform, wo man Ernährung trackt und darüber dann letztendlich Tipps und Tricks bekommt, wie man sich besser ernähren kann und dann auf das Thema Wohlbefinden, Gewichtsreduktion und längeres, besseres Leben letztendlich aus ist. Und diese Firma hat Under Armour damals für sage und schreibe knapp 500 Millionen Dollar gekauft, um auch dieses Segment sozusagen dem digitalen Kontakt zum Endkonsumenten, die besser werden wollen, dann auch noch ein paar Schuhe und Shirts zu verkaufen. Und genau, das ist der Mikey, ganz bodenständig, bescheidener Unternehmer, Selfmade-Unternehmer, mit dem ich regen guten Austausch habe und sehr dankbar bin.
Ist auch ein guter Freund halt wahrscheinlich. Ist nicht nur ein Geschäftspartner, sondern, oder?
Ja, die Mentoren, die ich eben aufzählte, da sind auch noch mehr dabei. Also wir haben auch in der letzten Finanzierungsrunde so tolle Angel-Investoren mit dazu gewinnen können, die auch namhaft sind und inhaltlich so viel beitragen, entweder Impulse oder auch einfach Einführungen oder Intros zu anderen, die haben uns jetzt richtig gut getan und dafür sind wir dankbar. Also von einem Tech-Investor zu einem sehr bekannten Sportmanager oder einem Media-Unternehmer und alle diese Teile, die helfen uns und mir persönlich, aber auch der Company. Und deswegen ist es immer so eine Mischung aus Freundschaft, aber auch natürlich beruflicher Verbundenheit, ja.
Ja. Was würdest du jemandem raten, vielleicht jemand, der gerade zuhört, der auch auf dem Absprung ist von der Festanstellung in die Selbstständigkeit? Gerade während der Pandemie haben, glaube ich, viele Menschen nach innen geblickt. Was macht mir wirklich Spaß? Was will ich machen? Trauen sich vielleicht nicht. Gibt's da was? Wo du sagst, ich meine, der Standardspruch ist immer einfach machen, Mut haben, gell? Das sagt sich halt immer so leicht.
Ja gut, aber ich habe das vorhin mit dem Cliff so ein bisschen umschrieben, dass man vom Cliff halt springt und man auch mal springen muss. Den Punkt gibt's definitiv so. Da gehört Überwindung und Mut dazu, auch das Umfeld. Aber bis dahin braucht man schon ein bisschen Ratio. Und die Ratio in die Richtung geht schon so. Da gibt's natürlich etliche Literatur, aber auch da wiederum, ich versuch's zu entmystifizieren. So, es gibt halt ein Problem, das braucht eine Lösung. Und so fängt man erstmal an. Also nur wenn man eine Idee hat für, das würde ich gern machen, dann sollte man schon nochmal auf diese ganz basic Formel gehen, was ist denn eigentlich das Problem, was ich hier löse? Ist es mit dem Produkt oder Service, ist es wirklich so viel geiler, als was es da schon alles gibt. Weil es gibt da eigentlich irgendwie schon alles. Und das ist so, glaube ich, so das der erste Tipp. Das ist jetzt, wie gesagt, auch mal geil Kawasaki liest oder jedes Pitch Deck ist eigentlich so aufgebaut nach Problemlösung und wie ist der Markt, der Adressierbare und wie ist genau das Produkt und wie ist die Product Roadmap und der Businessplan und wer ist das Team? Das sind so die 6-7 Mandatory Slides, die sind schon ziemlich spot on als Guidance für die Vorgehensweise. Und der zweite Tipp wäre ganz klar, da habe ich schon auch geknabbert, so einen richtigen, der zusammen mit einem springt, ob das aus der Firma ist, also das Thema Single Founder war ich dann am Anfang, die ersten Wochen zumindest dann schon, da ist manchmal ein Sparring auch schon ganz gut. Also das würde ich wahrscheinlich auch nochmal einen Tick anders gestalten. Also wir hatten ein tolles und haben auch noch ein Monster-Team und sind jetzt irgendwie auch gefühlt eh alle Co-Founder und oder Co-Owner, wie auch immer. Aber ganz allein springen ist manchmal schon auch einsam. Wie gesagt, jetzt nicht mehr. Aber wenn ich mich jetzt an die ersten Monate da orientiere, das war schon auch teilweise ein bisschen tough, ja.
Hatten wir ja auch vorhin das Thema Netzwerk, ja, wo auch natürlich Social Media eine große Rolle spielt. Also sich ein gutes Netzwerk, gute Menschen aufbauen, glaube ich, ist eine gute Sache. Philipp, ich habe ja so eine kleine Rubrik, die heißt bei mir Lifehack für die Birne. Ja, das können Sprüche sein, von der Omi, weißt du, Ratschläge sind Schläge, war meiner, den ich immer mitnehme, habe ich auch im letzten Podcast schon erzählt. Gibt es so einen Satz, der sich bei dir eingeprägt hat, ein Lifehack für die Birne? Ich meine, du weißt, was Lifehacks sind, ja? Wie schütte ich die Milch richtig ein? Aber ist sowas für den Kopf. Fällt dir da was ein spontan? Ich glaube, du hast ganz viele.
Bist ja eine. Ja, ich muss ein bisschen ordnen jetzt. Also, was ich schon spüre, ist die Werte zu kennen, so. Und
die eigenen.
Ich merke, die eigenen Werte zu kennen und gar nicht mehr so dramatisch irgendwie. Also, ich habe auch einen ganz tollen Coach, mit dem ich das ab und zu durchspreche. Aber
schön.
Der Lifehack ist eigentlich simpel, wenn man so ein bisschen auch weiß, was man gut kann und wer man ist. Und bei mir ist definitiv das Thema, ich versuche zumindest mal gucken, ob es jetzt hier geklappt hat, ganz authentisch zu sein. So. Und ich merke, wenn ich authentisch bin, dann ich brauche nichts aufsetzen und das tut mir auch selber gut. So, also diese Zeit, sage ich mal, ist jetzt wahrscheinlich eher kein Hack, der jetzt über Nacht ist, auch nichts surprising, ja. Aber einfach sehr ganz authentisch zu sein, das passt halt zu mir, das bin halt ich. Und so bin ich halt. Und das ist mein Hack für mein Leben, ist eigentlich die Energie. Kann ich nicht in das Schein sozusagen verschwenden oder muss ich da nicht rein verschwenden, sondern mehr in das Sein so. Und authentisch sein ist halt einer meiner Key-Werte. Und ich verschwende die Energie eben nicht ins Verstellen, sondern bin so, wie ich bin und ja.
Verstehe absolut, ja, was du meinst, Philipp. Schön. Kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Also ich finde, cool, es dir super gelungen. Ich hätte noch, Philipp, zum Abschluss ein paar kurze Fragen. Kannst du versuchen, kurz zu antworten. Wenn du nicht die Gamers Academy gegründet hättest, dann ...
Dann wären wir nach Baltimore gezogen.
Wow. Dein Lieblingsspiel, also Game, bis heute?
Counter-Strike.
Lieblingssportmarke?
Also an alle Sportmarken da draußen, ich finde alle gut. Ich habe echt viel gerade an von drei verschiedenen Sportmarken.
Sehr diplomatisch.
Ich habe von meinen Adidas-Zeiten so geile Sachen noch. Danke Daniel Bauer, Torben Schumacher, Flori Pichler, richtig geile Adidas-Sachen. Also Adidas gehört dazu. Natürlich gehört Under Armour auch dazu, so viele Samples. Und Daniel Pusina, liebe Grüße an dich. Es war eine geile Under Armour-Zeit. Puma ist auch eine geile Marke. Also jetzt habe ich mal drei abgedeckt. Ein bisschen exotischer wird's, wenn ich an Vision Streetwear denke. Das ist eine Skate-Marke von damals. Mit der verbinde ich meine Kindheit.
Schön. Deine Wunschpartner oder Partnerin für eine Kooperation?
Du bist ja eine. Habe ich mich vorher doch eigentlich diplomatisch ein bisschen rausgeredet? Oder? Das war doch vorher eigentlich ganz gut, gell?
Deswegen nochmal so.
Also ich würde sagen, wo sind wir momentan? Ich esse super gern Funny Frisch Ungarisch Chips.
Geil. Ja.
Vielleicht klappt es ja.
Cool. Hier kannst du oder hier kann ich, also für dich gesprochen, gut entspannen.
Im Auto, wenn's Radio aus ist oder in der Dusche.
Was steht als nächstes bei dir an?
Abendbrot wäre jetzt witzig, aber der FIFA 23 Lounge, der ist recht groß für uns und wichtig, den nehmen wir.
Noch was, was du loswerden möchtest, Philipp? Was wir noch vergessen haben, was Wichtiges?
Das war echt ein super kurzweiliger Podcast und ich habe ja schon ein paar gehabt.
Und wir sind bei 55 Minuten, wow.
Ja, genau, guck. Und das ist, oh, je, hoffentlich hat, falls jemand zu Ende hört, auf jeden Fall super kurzweilig, mir hat es voll getaugt. Und wenn irgendwas dabei war, weil ich immer bei Podcasts, die ich höre, will man auch nicht nur hören, wie geil das Leben der anderen ist, ganz im Gegenteil, sondern wir machen mal einen zweiten und reden über die Sachen, die auch nicht so gut laufen oder an denen man arbeitet. Aber das war's, es war kurzweilig und bedanke mich für die guten Fragen auch und die Zeit.
Vielen Dank, lieber Philipp. Ich bin dankbar, dass du heute mein Gast warst. Wie du gesagt hast, sehr kurzweilig. Sehr schönes Gespräch mit dir. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder.
Hoffe ich auch. Vielen Dank für die Zeit und die tollen Gespräche.
Dankeschön.